Ja, und auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir miteinander Gott feiern können. Und schön, dass wir auch miteinander auf sein Wort hören können. Und ich will direkt reinspringen, ohne viel Vorrede. Epheser 4, ab Vers 17, da sind wir inzwischen angekommen. Ich lese Epheser 4, 17 bis 24, vielleicht so viel doch als Vorrede. Wir haben, wenn ihr zurückschaut, wenn ihr dabei wart, wir hatten ja auch Pause zwischendrin, haben jetzt wieder angefangen in Epheser, oder wenn ihr den Brief so mal am Stück lest, am Anfang geht es ganz viel um Grundlegendes. Wer sind wir in Christus? Was haben wir empfangen? Ganz am Anfang heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus. Und dann packt er so aus, was da alles drin ist, in diesem allen geistlichen Segen und was das heißt, wer wir sind als Gemeinde, was das heißt, dass wir eins sind als Gemeinde, auch als Gemeinde aus vielen Völkern. Und da haben wir viel drüber gesprochen und jetzt so in der zweiten Hälfte des Briefes, und das ist so ein Schema, was wir bei Paulus oft haben, wird er zusehends konkreter. Was heißt denn das jetzt? Wie leben wir denn das jetzt? Wie führen wir unser Leben? Und wir sind da jetzt so an dem Scharnier. Das, was wir heute lesen werden, geht schon in die Richtung, ist noch mal grundlegend. Nächstes Mal, das wird in 3 Wochen voraussichtlich sein, Epheserbrief, wird es dann noch mal konkreter, dann auch zu konkreten Verhaltensweisen. Ich wollte Handlungen und Verhalten, und dann würde ich Verhandlungen sagen, das ist falsch. Verhaltensweisen. Aber wie leben wir so ein Leben? Wie leben wir ein neues Leben? Denn das ist das, was Christus für uns hat. Und das ist das Thema heute. Lebe ein neues Leben. Und ich lese Epheser 4, 17 bis 24 und lese doch gerne mit. Das sage ich und beschwöre euch beim Herrn. Führt euer Leben nicht länger so, wie die Heiden es tun, ohne Sinn und Verstand. Oder mit verfinstertem Verstand wörtlich. Ihre Erkenntnisfähigkeit ist getrübt. Ihnen ist das Leben fremd, das Gott gemäß ist. Denn sie sind unwissend und haben ihr Herz verschlossen. Abgestumpft, wie sie sind, führen sie ein zügelloses Leben. In ihrer Habgier sind sie zu jedem unreinen Werk bereit. Das passt aber nicht zu dem, was ihr über Christus gelernt habt oder eigentlich wie ihr Christus kennengelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in seiner Lehre unterrichtet worden. Denn so ist es der Wahrheit angemessen, wie sie bei allen gilt, die zu Jesus gehören. Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Er wird zugrunde gehen aufgrund seiner trügerischen Lust. Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen. Paulus zieht hier eine ganz scharfe Linie. Er sagt, das war das Leben früher und das ist das Leben heute. Das ist das Leben, wie die Heiden es führen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Das ist das Leben, das ihr führen sollt. Er sagt nicht, das ist das Leben, was ihr sowieso schon führt. Und da merken wir schon eine Spannung in dieser Zweiteilung. Und darum geht's. Also, zuerst ist dieser Blick auf das alte Leben, führt euer Leben nicht länger so, wie die Heiden es tun. Und das beschreibt er dann, sie sind entfremdet von Gott. Ihnen ist das Leben fremd, das Gott gemäß ist. Sie sind abgestumpft, sie haben ihr Herz verschlossen gegen Gott. Und daraus folgen dann bestimmte Verhaltensweisen, die er mit Zügellosigkeit, mit Unreinheit beschreibt. Da darf man sicherlich an sexuelle Eskapaden denken, aber auch nicht nur. Es ist von Habgier die Rede, haben wollen. Ja. Und so beschreibt er das. Und man könnte es anders sagen, diese Abstumpfung, diese Verschlossenheit ist eine Ablehnung der Wirklichkeit Gottes. Also wenn ich was ablehne, dann habe ich schon mal was davon gehört. Ist auch von Unwissen die Rede, aber eben auch davon, da haben sie was wahrgenommen und sie haben es zurückgewiesen. Römer 1 lesen wir das so ähnlich. Obwohl sie von Gott wussten, sind sie abgewichen und sind ihren eigenen Lüsten gefolgt. Man könnte ja hier, wenn man das so liest, es ist sehr schwarz-weiß gemalt, ich würde sagen, ja, sagt Paulus jetzt, alle Nichtchristen sind ausnahmslos böse Menschen und tun nur böse Dinge. Und umgekehrt würde ja dann heißen, alle Christen sind dann immer die reinen Engel. Das beißt sich wahrscheinlich ein bisschen mit unserem Erfahrungshorizont. Und es geht nicht darum, er hat nicht eine Umfrage gemacht, er hat nicht Statistiken erhoben, sondern er spricht davon, wie sieht ein Leben aus, was sich von Gott trennt, was sich abkoppelt, was sich verschließt gegen das, was Gott uns gibt an Orientierung. Und das ist ein Weg, der abwärts führt. Wichtig, er spricht nicht über empirische Wahrnehmungen nach dem Motto, so sind die halt. Das ist auch kein Selbstläufer. Er sagt ja den Christen, lebt jetzt nicht mehr so. Das heißt, sie haben durchaus die Wahl, so zu leben. Gerade einen Artikel gelesen, dass wo die verschiedenen Skandale, die auch unter Evangelikalen weltweit, in USA, in Brasilien, an anderer Stelle gerade wieder aufgetaucht sind. Und das ist so, dass es fast negativ, das ist nicht gerade den Ruf fördert von frommen Christen. Also wir leben nicht automatisch so, auch wenn wir uns zu Jesus bekennen. Sonst würde Paulus das nicht schreiben müssen, sondern er sagt, ja, ich führe euch hier auf einen Weg und geht doch auf diesen Weg. Also kein Grund, will ich damit sagen, für Christen, sich jetzt hier zu erhöhen. Sagen, ja, wir sind ja immer die Guten. Paulus sagt, ein Leben mit Jesus, das sollte so aussehen. Das ist das Leben, das Jesus euch geschenkt hat. Das ist der Weg, den Jesus euch führt. Ob ihr diesen Weg auch geht, das ist genau die Frage, um die es jetzt geht. Ja? Und umgekehrt, zum Beispiel in Römer 2, Vers 14 spricht Paulus von den Heiden, also das ist so ein altmodisches Wort, meint einfach die, die nicht zu Gottes Bund, zu Gottes Volk gehören, wo immer sie auch her sind. Da sagt er dann zum Beispiel, die Heiden kennen das Gesetz nicht, also das Gesetz Gottes. Trotzdem tun manche von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Also wir haben auf der anderen Seite Leute, die Gott nicht kennen, aber trotzdem Dinge tun, die Gott gefallen. Und dann ist es nicht unsere Aufgabe, als Christen herzugehen und sagen, ja, aber das machen die bestimmt nur aus irgendeiner bösen Absicht, sondern da kann ich mich einfach freuen, dass Gott das in ihr Herz gelegt hat, dass Gott sie dazu geführt hat und ich will sie dann nach Kräften darin unterstützen. Also die Frage ist, wo ist die Wirklichkeit Gottes wirksam im Leben von welchen Menschen? Und manchmal sind es Menschen, die das selber gar nicht wissen. Also, du hast dafür gebetet, dass Gott dich bewahrt, dass Gott dich führt, dass Gott dich versorgt. Und wie oft hast du es erlebt, dass er das getan hat durch Menschen, die gar nicht wissen, dass Gott sie jetzt gerade gebraucht hat? Die gar nicht wissen, dass es diesen Gott gibt. Also er ist da größer. Ne? Trotzdem macht Paulus diese Unterscheidung hier. Und die Unterscheidung ist, und das ist der zweite Punkt bei dieser Frage, ja, sagt er jetzt, die sind alle schlecht und ihr seid alle gut. Er spricht nicht über irgendwelche anderen Leute, sondern er spricht über euch, über uns. Er sagt, so wart ihr früher. In Epheser 2 haben wir gesehen, dass Paulus darüber spricht, dass wir tot waren in unseren Sünden und jetzt mit Christus lebendig gemacht worden sind. Und da sagt Paulus eben nicht, guck dich doch mal um, wie tot die alle sind. Gott sei Dank seid ihr besser drauf. Sondern er sagt, guck mal, ihr wart tot. Du warst tot. Ich war tot. Paulus sagt, auch wir. Ne, der fromme Schriftgelehrte. Sagt er, all das, was mir früher wertvoll erschien, das sehe ich als Dreck an. Ich war tot und jetzt bin ich lebendig gemacht durch Christus. Und so sagt er hier seinen Lesern und so sagt er uns, lebt nicht mehr so, wie ihr früher gelebt habt. Kümmere dich nicht um die anderen, das ist jetzt nicht das Thema. Ja, man kann ja diese Liste nehmen und dann sagen, oh ja, und das habe ich gerade gesehen im Fernsehen und in der Nachbarschaft, wie schlimm die Leute alle sind. Das ist aber nicht der Punkt von Paulus. Er sagt, ihr führt doch nicht mehr das Leben so, wie ihr wart. Ihr wart total egoistisch. Ihr wart total darauf aus, nur euch selbst für euch selbst zu sorgen, euch selbst zu befriedigen in euren Bedürfnissen, in euren Lüsten, was auch immer. Aber Christus hat euch jetzt was Neues gegeben. Das wart ihr und der Punkt ist, jetzt seid ihr es nicht mehr. Lass dich nicht mehr länger von dem Negativen bestimmen, von früher. Und wir leben das ganz oft, und ich sehe das bei Christen ganz oft, dass wir so denken, naja, das bin ich halt, das ist halt mein Charakter. So bin ich halt. Ne, über 40, da kannst du eh nichts mehr ändern. Also ab 25 geht es schon bergab, habe ich gehört. Und so werde ich bleiben, ich werde mich jetzt nicht mehr ändern. Ich bin halt so, musst mich halt nehmen, wie ich bin. Und Christus sagt und Paulus sagt, lebe ein neues Leben. Christus hat dir ein neues Leben geschenkt. Und dass du früher so warst, ist keine Begründung dafür, dass du morgen so lebst. Ja? Sagt mal irgendjemand Amen oder sowas? Seid ihr dabei? Er hat ein neues Leben für dich. Und das ist dann die Herausforderung oder die Einladung. Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, Vers 22. Der zugrunde gehen wird aufgrund seiner trügerischen Lust. Also dieser alte Mensch, das alte Leben, die alte Wirklichkeit, in der du gelebt hast, wird beschrieben in einer Abwärtsspirale. Umgekehrt dann der neue Mensch, Vers 24, ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, er sagt neu, aber eigentlich ist das zurück zum Anfang. Kennt ihr das bei so Geräten, so Factory Reset, ja, wieder auf Herstellereinstellung zurücksetzen. So wie es eigentlich, wenn du das Ding irgendwie falsch programmiert hast, machst du irgendwann, gibt es da so einen Knopf an der Seite, dann kannst du das Ding resetten. Und Paulus sagt, Jesus bringt euch wieder dahin zurück, wie er euch geschaffen hat, wie er euch gemeint hat, wie er euch gewollt hat. Gott hat dich geschaffen und Gott hat dich geschaffen zu einem guten Ziel. Haben wir auch schon im Epheserbrief gesehen. Gott hat dich geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, Luther. Ja? Also er hat was vorbereitet, ein gutes Leben, wie du das so führen sollst, wie du leben sollst, wie du ein Segen sein sollst für andere. Und da haben sich vielleicht Dinge dazwischen geschoben. Und übrigens dieses Leben, zu dem er dich geschaffen hat, ist ein Leben in der Ebenbildlichkeit Gott gegenüber, in der Entsprechung ihm gegenüber, als sein Spiegelbild in dieser Welt, in dem Menschen erkennen können, wie er ist. Und durch die Sünde ist dieses Bild nicht vernichtet worden, nicht ausgelöscht worden. Deshalb sehen wir auch bei Menschen, die fern von Gott sind, etwas von der Würde Gottes, von der Schönheit Gottes. Aber es ist beschädigt worden, der Spiegel ist beschlagen, verdreckt, hat einen Sprung oder mehrere. Ja, also wenn du eben in den zerdepperten Spiegel reinguckst, du siehst dich immer noch, aber du siehst ein bisschen komisch aus. Ja? Und in dem Menschen, der fern von Gott ist, ist immer noch was von dem Wesen Gottes zu sehen. Aber es sieht ein bisschen komisch aus. Es sieht nicht so aus, wie Gott eigentlich, wie Gott ist. Es sieht nicht so aus, wie Gott es auch gewollt hat. Und dahin will er uns zurückbringen. Das ist das neue Leben, was er uns schenkt. Das ist wieder in Übereinstimmung mit ihm. Und dann bist du auch fähig, so zu leben, wie es ihm gefällt. Das ist das, was er dir schenkt. Also, wie war ich gedacht und nicht, was hat das Leben aus mir gemacht, was haben meine Eltern aus mir gemacht, was haben die Umstände aus mir gemacht. Ja, ich wollte das auch mal so, aber wenn du wüsstest, was alles passiert ist in meinem Leben und jetzt ist der Zug ist abgefahren, jetzt kann ich das nicht mehr. Und Jesus sagt, doch, ich habe dieses neue, alte Leben, das, was Gott ursprünglich gedacht hat, das bringe ich wieder hervor in dir. Und das, was passiert ist, auch die schlimmen Dinge, die passiert sind, die Verletzungen, die du erlitten hast, die müssen dich nicht mehr beherrschen. Die müssen dein Verhalten nicht mehr prägen. Da musst du nicht mehr drauf reagieren, auf das Negative, was irgendjemand in der Schulzeit dir gesagt hat. Ich staune manchmal, wie das über Jahre, über Jahrzehnte nachwirken kann. Wie Leute immer noch reagieren auf ihren Vater, der schon 30 Jahre tot ist. Und immer noch sich ihm beweisen wollen oder ihn beleidigen wollen oder ich mache das jetzt extra, um ihn zu ärgern. Der kriegt das nur halt gar nicht mehr mit, weil er gar nicht mehr da ist. Und ich bin immer noch total gefesselt an ihn, weil ich immer nur danach mein Handeln ausrichte, was ihn geärgert oder gefreut hätte. Und Jesus macht dich frei. Dass du dich bindest an deinen himmlischen Vater und dein Leben nach ihm ausrichtest. Und Paulus beschreibt das hier alternativ. Ich habe eben schon gesagt, schwarz-weiß. Er sagt, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Er sagt nicht, die Mütze ist noch vom Alten und die Socken sind vom Neuen, und also so halbe-halbe. Oder du ziehst das so übereinander. Weißt du, so wie im Theater, wenn du so mehrere Kostüme übereinander angezogen hast, damit du dann schnell dich umziehen kannst. Nein, das Alte kommt weg und das Neue kommt rein. Das ist die geistliche Realität, die Paulus hier beschreibt. Jetzt ist es interessant, oder mache ich einen kleinen lehrmäßigen Schlenker, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, gerade wenn wir bei Paulus lesen, dann finden wir ganz viele Aussagen, die immer so ähnlich klingen, aber dann doch unterschiedlich. Also hier sagt er in Epheser 4, wir sollen den alten Menschen, diese alte Realität, ablegen. Das ist eine Aufforderung an uns. Und den neuen anziehen. Dann gehst du in Römerbrief, Kapitel 6, das große, ja, große Taufkapitel, da heißt es, euer alter Mensch ist gestorben. Also er spricht zu denen, die zu Jesus gehören natürlich. Er ist mit Christus begraben. Und ihr seid zu einem neuen Leben auferweckt. Das ist der neue Mensch. Also da sagt er, es ist geschehen. In Galater 3, 27 sagt Paulus, in der Taufe habt ihr Christus angelegt, also angezogen. Wiederum, hier heißt es, ihr sollt ihn anziehen. Römer 6 hatte ich schon gesagt, ihr seid jetzt tot für die Sünde. In 6, Vers 12 heißt es dann aber, die Sünde soll nicht herrschen in eurem Leben. Seht euch an als solche Leute, die tot sind für die Sünde. Also es ist immer wieder beides, versteht ihr? Manchmal sagt Paulus, das sollt ihr tun. Und manchmal sagt er, das ist geschehen. Und offensichtlich gibt es da diese zwei Seiten. Wichtig dabei ist, das ist nicht einfach egal. Oder Paulus ist irgendwie, wenn er sich gut fühlt, dann sagt er, das ist schon geschehen. Und wenn er sich nicht so gut fühlt, sagt er, das müssen wir noch machen. Sondern er beschreibt hier sozusagen verschiedene Perspektiven darauf. Ich habe mal wieder in dieses wunderbare Buch geschaut von Wolfram Kopfermann, Gründer unserer Kirche, Heiligung, Teilhabe an der neuen Schöpfung. Das geht genau um dieses Thema, ja? Dieses neue Leben gehört uns. Und er spricht über diese Spannung zwischen dem Indikativ, also das ist schon geschehen, und dem Imperativ, also das sollen wir tun. Ja, und du findest immer beides. Oder mal das eine, mal das andere. Und dann schreibt Wolfram, mit welchem Imperativ auch immer wir es in den paulinischen Briefen zu tun bekommen, er setzt in jedem Einzelfall voraus, dass das hier Geforderte in der Christuswirklichkeit, in Christus bereits vorhanden ist. Auch wenn dies nicht immer wieder ausdrücklich gesagt wird. Also wir können nicht diese verschiedenen Stellen gegeneinander ausspielen und sagen, ja, hier steht aber, wir müssen das alles machen. Also Jesus ist für dich gestorben, aber jetzt musst du selber zusehen, dass du ein heiliges Leben führst. Nein, er hat ein heiliges Leben für dich schon hervorgebracht. Er hat dir ein neues Leben schon geschenkt. Und es ist wichtig, dass du das im Glauben empfängst, dass du sagst, danke Jesus, dass du das für mich getan hast. Danke, dass ich in dir neu bin, auch wenn ich mich im Moment gar nicht so fühle. Danke, dass ich in dir neu bin, auch wenn ich vielleicht für andere im Moment gar nicht so aussehe. Danke, dass du das schon in mir gewirkt hast. So wie du, wenn du geheiratet hast, dann bist du verheiratet. Das ist nicht davon abhängig, ob du dich heute verheiratet fühlst. Und auch dein Verhalten sollte sich daran orientieren, dass du verheiratet bist, ja, und nicht, wie du dich gerade fühlst. Also, das ist eine Realität. Und dann sollen wir darin auch leben. Dann sind wir aufgefordert, das auch zu gestalten, dieses Leben zu entfalten. Und selbst das ist was der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Also nicht nach dem Motto, das hat jetzt Gott gemacht, der ist jetzt fertig und jetzt musst du halt ran. So, ich komme dir irgendwie den halben Weg entgegen oder drei Viertel und dann musst du aber auch selber mal was schaffen. Nein, du empfängst es und du entfaltest das, was er in dich hineingelegt hat. Durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Ja? Also, Gott hat uns neu gemacht, die wir zu Jesus gehören. Hat uns dieses neue Leben geschenkt, hat diesen neuen Menschen erweckt. Der ist in Gottes Ebenbild geschaffen, ungetrübt, spiegelt ihn wieder. Der ist mit Christus auferweckt, den haben wir in der Taufe angezogen. Also Taufe natürlich verstanden, auch als der Punkt, wo wir das neue Leben mit Jesus beginnen. Und jetzt, sagt Paulus, jetzt zieh den auch aktiv an. Jetzt trage ihn auch, jetzt lebe auch darin. Sag mal, du bist doch verheiratet, jetzt verhalte dich auch mal so wie ein Ehemann. Ja? Lebe darin. Und der alte Mensch, der war verzerrt durch die Sünde. Also das, was da an Gottes Ebenbildlichkeit noch war, habe ich eben schon gesagt. Das ist wie dieser kaputte Spiegel. Der ist mit Christus am Kreuz getötet worden, sagt uns Römer 6. Den haben wir in der Taufe abgelegt, in der Hinwendung zu Jesus. Und jetzt sollen wir auch nicht mehr so leben. Also, du kannst noch so leben, wie es dem alten Menschen entspricht. Das ist der Punkt. Sonst könnte Paulus sich das hier alles sparen, was er schreibt, wenn das alles automatisch einfach laufen würde. Also im Schmetterling musst du nicht erzählen, dass er nicht mehr auf dem Blatt rumkriechen soll wie eine Raupe. Der fliegt einfach. Wir brauchen das offensichtlich, dass wir daran erinnert werden. Sag mal, das ist doch altes Leben, das ist doch vergangen. Das bist du doch gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich, also, dass wir neu gemacht werden, das ist etwas, was Christus uns schenkt. Ein für alle Mal. Dass wir das entfalten, dass wir daran leben, das ist tatsächlich ein Prozess. Und von dem spricht Paulus hier auch, nämlich in Vers 23. Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt. Lasst euch erneuern, dadurch, dass der Heilige Geist in eurem Verstand, dass der Heilige Geist in euch wirkt. Das ist etwas, was er tun möchte, das ist etwas, für das ich mich öffne, das ist etwas, was ich zulasse. Das hat was mit meinem Denken zu tun, ja? Der wirkt in meinem Verstand. Ich kann mein Denken füllen und bewegen mit lauter Negativen. Dass ich jeden Tag, ich habe euch das schon mal gesagt, andere haben das schon gesagt, jeder von uns meditiert regelmäßig. Das meine ich nicht auf so einer Gymnastikmatte zwingend im Schneidersitz oder Lotussitz oder irgendwie sowas, weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber Meditation heißt, du bewegst etwas in deinem Herzen. Und die Frage ist, was meditierst du? Du kannst dein Versagen meditieren, was du alles schon wieder nicht hingekriegt hast. So, wenn man im Auto irgendwo hinfährt und vor sich hinflucht und so über sich selber, ja? Oh Mist, und jetzt, wie spät ist es schon? Und das habe ich nicht geschafft. Oder du kannst da auch das, was andere dir angetan haben, meditieren. Das machen manche über Jahrzehnte mit großer Hingabe. Und du begibst dich dadurch immer in die Opferrolle natürlich. Und so weiter. Ich will das gar nicht auswalzen. Oder du kannst eben das meditieren, was Christus dir geschenkt hat. Sag, ich bin neu. Ich bin ein Kind des Königs. Ich habe eine neue Identität. Selbst wenn ich schlimme Dinge getan habe, das definiert mich nicht mehr. Ja, ich war ein Kind des Todes, aber nicht mehr heute, weil ich in Christus bin. Er hat mich neu gemacht. Und auch wenn mein Verhalten das noch nicht total widerspiegelt, er hat mich auf diesen neuen Weg genommen. Also, das, was ich auch gar nicht mehr bin, das lasse ich jetzt auch, und ich ergänze vielleicht in Klammern immer öfter, liegen und gehe diesen neuen Weg in der Kraft des Heiligen Geistes. Also manchmal gehe ich zu dem Alten zurück. Also jetzt war gerade, hat das neue Schuljahr angefangen, manche Kinder hatten den Schulwechsel und ich stelle mir ein Kind vor, was jetzt auf die weiterführende Schule gekommen ist und morgens zu Hause losläuft und irgendwie ein bisschen verträumt ist und dann steht plötzlich dieser frisch gebackene Fünftklässler vor seiner alten Grundschule. Ja, also das ist jetzt nichts, wüsste ich nicht, dass bei uns passiert ist, aber das Szenario könnt ihr euch sofort vorstellen. Oder passiert mir manchmal. Ich fahre irgendwo hin mit dem Auto, unterhalte mich dabei, also das heißt, ich rede vor allem dann. Und dann merke ich plötzlich, wo bin ich denn jetzt runtergefahren? Ich bin auf dem Weg zur Uferkirche zum Beispiel, obwohl ich eigentlich ganz woanders hin wollte. Aber du hast so diese eingefahrenen Wege, ja? So wie wenn du so Furchen im Acker hast. Da ist schwierig, daneben zu fahren, ne? Auf so einem matschigen Weg. Also, das heißt, du kannst in die alten Furchen reinfallen. Plötzlich stehst du vor der alten Schule oder irgendwie an der falschen Adresse. Das heißt, Mensch, hier wollte ich doch gar nicht hin. Aber der Punkt ist, dann gehst du nicht wieder in die erste Klasse oder in die vierte oder sonst wohin, sondern dann kehrst du um, das nennt sich Buße, und gehst zurück auf den richtigen Weg. Und sagst, Moment mal, hier bin ich ja ganz falsch. Und nicht, ah ja, wahrscheinlich, ich bin halt so und dann bleibe ich halt in der Grundschule. Also nicht, die Grundschule ist nicht sündig, ja, das Bild hinkt natürlich, aber ihr versteht schon. Ich merke, wo bin ich denn hier gelandet? Ach, und manchmal landen wir da ziemlich tief drin, in der Grütze. Ja? Und merken aber trotzdem, durch den Heiligen Geist, hier gehöre ich gar nicht mehr hin. Oh, Jesus. Aber Jesus sagt dann nicht, naja, jetzt bist du in den Sumpf gegangen, jetzt bleib halt da. Sondern er gibt mir die Hand und gibt mir einen Ruck und sagt, okay, komm jetzt wieder. Ich habe einen viel besseren Weg für dich. Ich habe ein ganz neues Leben für dich. Das, was ich gar nicht mehr bin, lasse ich jetzt auch liegen. Und das, was schon da ist, was er geschaffen hat in mir, das kommt zur Entfaltung durch den Heiligen Geist. Das ist das Leben, was er für mich hat. Und ich kann Aggression, ich kann Groll, ich kann Selbstzweifel, Selbstanklage zurücklassen, weil es nicht mehr diesem neuen Leben entspricht. Und ich habe ein neues Leben mit Gerechtigkeit. Ja, der neue Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen, Vers 24, und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du bist dazu fähig. Nicht, weil du so ein hochstehender Mensch bist, aus deiner eigenen moralischen Vervollkommnung heraus, sondern weil Christus das in dir gewirkt hat. Weil Christus das in dir wirken will, wenn du noch gar nicht auf diesem Weg mit ihm bist. Wie gesagt, guck dich nicht um und sag, na, die Christen sind ja oft auch nicht viel besser. Der Punkt ist nicht die Statistik, sondern der Punkt ist die Wahrheit, die Christus dir zuspricht. Und er führt dich in ein besseres Leben. Und er macht dich fähig, das Alte zurückzulassen und das Neue zu ergreifen. Wie gesagt, wenn wir hier weitermachen im Epheserbrief, dann wird es noch ein bisschen praktischer. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wo wir stehen. Und ich lade dich ein, dass wir vielleicht einfach jetzt einen Moment still sind vor Gott. Und dann kannst du ihm danken dafür, wer du bist in ihm, was er in dir geschaffen hat, was er dir geschenkt hat. Und kannst sagen, ja, ich will darin gehen. Ich will das leben. Ich will diesen neuen Menschen anziehen, der ich schon bin in dir. Ich will das entfalten, ich will das ausleben. Und will erleben, dass du große Dinge tust durch mich. Nicht, weil ich groß wäre, sondern weil du groß bist und ich mache mich bereit für dich. Und Jesus, wir danken dir für dein Leben in uns. Wir danken dir, dass du uns nicht einfach ein Rezeptbuch gibst und eine Liste von Dingen, die wir jetzt tun sollen, wo wir keine Ahnung haben, wie das gehen soll, sondern dass du selber in unseren Herzen wohnst. Dass du uns neues Leben geschenkt hast. Dass du uns auf neuen Wegen führst. Ich danke dir, dass ich ein neuer Mensch bin in dir. Und dass ich leben kann in deiner Gerechtigkeit, in deiner Demut. In deiner Wahrheit. Und dass die Lügen, denen ich manchmal noch zuhöre, denen ich manchmal noch Beachtung schenke, dass die nicht mehr zu mir gehören. Danke, Herr, dass ich neu bin in dir.